Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Am 23. Januar 2019 hat die Politologin Silja Häusermann ihrem Publikum eine Spule gezeigt, also eine Rolle. Auf dieser Spule aufgewickelt ein latexbeschichteter Polyamidfaden. Benutzt wird dieser Faden, um Autoreifen zu härten. Hergestellt wurde dieses Material in der Firma, in der Silja Häusermanns Vater fast 4 Jahrzehnte lang gearbeitet hat als Textilchemiker. Als seine Tochter dann Politikwissenschaften studiert hat und der Sohn im Bereich Marketing seine Laufbahn begonnen hat, war Papa nicht begeistert. Das Problem ist, dass ihr nichts produziert, hat er seinen Kindern gesagt. In dieser Aussage beim Abendessen in der Familie wird der rasante Strukturwandel greifbar, meint unsere Rednerin. Und dieser Umbruch, sagt sie, hin zu einer postindustriellen Gesellschaft sei ausschlaggebend für Verschiebungen innerhalb unserer Demokratie. Für die Stimmenverluste, die die ehemaligen Volksparteien zu verzeichnen haben, in Deutschland, in der Schweiz, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und auch ausschlaggebend für die wachsende Zustimmung am rechten Rand. Das war mal anders.
Bundeskanzler Willy Brandt muss seine Politik fortsetzen können. Für Frieden, Sicherheit und eine bessere Qualität des Lebens. Deshalb SPD. Willy Brandt muss Kanzler bleiben.
In den 70er, 80er Jahren kamen neue Themen auf die Agenda durch das, was wir heute neue soziale Bewegungen nennen. Deutschland ist eines der Länder, der sie sehr stark waren. Frauenbewegung, Friedensbewegung, Umweltbewegung.
Die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt.
Die Träger dieser neuen sozialen Bewegungen, die sozialen Gruppen, die diese neuen sozialen Bewegungen alimentiert haben und getragen haben, das war eben die neue Mittelklasse.
Die junge Generation vertraut Helmut Kohl. Die Zinsen sinken.
Also Beschäftigte im hochqualifizierten Dienstleistungsbereich, kognitive, kreative Berufe, da finden sich viele Frauen, viel Bildungskapital.
Gerechtigkeit wird immer ein Thema sein.
Die neue Mittelklasse hat dadurch das Elektorat der Linken grundlegend transformiert.
Dein Deutschland soll ein Land sein, in dem wir alle gut und gerne leben.
Ab Mitte der 80er Jahre aber bereits hat sich eben auch eine Gegenbewegung zu dieser neuen Linken formiert.
Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.
Warum ist das jetzt für die Volksparteien ein Problem?
Wieso das so ist und wieso wir nach Ansicht von Silja Häusermann nicht von einem Rechtsrutsch reden sollten, wird sie gleich selbst erklären. Silja Häusermann ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Zürich. Studiert hat sie in Genf und in Lausanne. In der Saison 2018 und 19 ist sie Fellow des Wissenschaftskollegs in Berlin. Ihren Vortrag hat sie auf Einladung eben des Wissenschaftskollegs und der Universität der Künste gehalten, am 23. Januar 2019 in der UdK in Berlin. Und zwar unter dem Titel »Von der stillen Revolution zum offenen Kulturkampf – Demokratie in der postindustriellen Gesellschaft«. Die Rednerin illustriert ihre Ausführungen mit einer PowerPoint-Präsi, aber ihr könnt ihr auch rein übers Ohr sehr gut folgen. Die maßgebliche Grafik, die sie gleich erklären wird, die findet ihr online auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Aber wie gesagt, Silja Häusermann erklärt das Wichtige so, dass ihr die Ansicht gar nicht zwingend braucht. Also, hier geht es jetzt knapp 40 Minuten lang um die Demokratie in der postindustriellen Gesellschaft.
Sie sehen hier seit 1960 die Wähleranteile von Volksparteien, moderaten rechten Parteien, sozialdemokratischen Parteien und Randparteien, wenn Sie so wollen, grüne Parteien, extreme linke, extreme rechte Parteien seit den 60er Jahren über die Zeit. Und zwar für 16 westeuropäische Länder kumuliert. Und darum geht es heute Abend. Es geht mir, ich werde viel sprechen, nicht nur über den Aufstieg der neuen Rechten, sondern über den Kontext dieses Aufstiegs. Also über den Verlust der Volksparteien und über den Aufstieg beider Arten von Randparteien, weil ich denke, dass sie eng miteinander zusammenhängen. Und weil ich noch viele Grafiken und Zahlen zeigen werde heute Abend, möchte ich beim Einstieg noch etwas konkreter einige anschauliche Beispiele nennen, an die Sie sich sicher auch noch erinnern können. 2016, die Präsidentschaftswahl in Österreich, wo der FPÖ-Kandidat Hofer dem grünen Van der Bellen gegenüberstand. Das war so wie einer der ersten Momente in Europa, wo eine direkte Konfrontation zwischen diesem eben liberalen und rechtsnationalen Pol auf dieser Ebene stattfand. Also sehr bemerkenswert, eben nicht sowohl ÖVP als auch SPÖ es nicht in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl geschafft haben. Ein Jahr später, dann 2017 in Frankreich, ein ähnliches Bild, Le Pen gegen Macron, genau wieder diese Konfrontation zwischen Öffnung, liberalen Werten und Rechtsnationalismus, während die Sozialisten und die moderaten Konservativen große Wählerverluste erlitten haben. Im gleichen Jahr die Wahlen in Holland. In Holland hat die Sozialdemokratische Partei, die PvdA, in dieser Wahl 75% ihrer Wähler verloren. In einer Wahl wurde von 25 auf etwa 6% reduziert. Auch die Konservativen oder die VVD hat verloren und zugewonnen haben linksliberale und auch rechtsautoritäre Parteien. Deutschland 2017, ebenfalls starke Zugewinne der AfD, gewisse Zugewinne der FDP und Verluste bei Union und SPD, gefolgt dann von einer sehr schwierigen Regierungsbildung, mit dessen Resultat bis heute niemand wirklich glücklich geworden ist, und sehr ähnlich dann in Schweden im Herbst 2018 die Wahlen, wo auch die Sozialdemokraten, die moderaten Rechten Wähleranteile wieder verloren haben, Zugewinne bei rechtsnationalen und grünliberalen Parteien, wiederum gefolgt von schwieriger Regierungsbildung, jetzt letzte Woche, glaube ich, eine Regierung gefunden wurde, Minderheitsregierung unter Führung der Sozialdemokraten. Also das ist die Ausgangslage, das interessiert mich. Nicht nur der Aufstieg der neuen Rechten, sondern diese Neukonfiguration des Parteienwettbewerbs. Und zwei Fragen stellen sich dazu. Erstens, weshalb geschieht das? Ist es dauerhaft? Ist es reversibel? Und zweitens, wie verändern diese Verschiebungen das Funktionieren der Demokratie? Der Regierungsbildung einerseits, der Politikgestaltung andererseits. Ich werde kurz das Argument vorwegnehmen jetzt, das ich nachher darlegen möchte. Ich werde, wie ich schon gesagt habe, argumentieren, dass das Resultat ist von wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Strukturwandel, dass dieser Strukturwandel eine neue gesellschaftspolitische, man kann sie auch kulturell nennen, aber sie ist ökonomisch und kulturell konnotiert, das heißt eine gesellschaftspolitische Konfliktlinie hervorgebracht hat, die heute neben der ökonomischen, traditionellen Klassenkonfliktlinie die Politik in den westeuropäischen Ländern prägt. Es gibt eine neue politische Landschaft, die fragmentierter ist als früher und meines Erachtens auch fragmentierter bleiben wird für die nächste Zeit. Ich werde folgendermaßen vorgehen. Ich möchte zuerst das Argument darlegen und dann empirisch untermauern. Und dann möchte ich auch das Argument abgrenzen gegenüber alternativen Erklärungsansätzen. Also ich möchte auch dann noch kurz explizit machen, wogegen ich argumentiere und was ich eben nicht sage, und mit den Implikationen schließen. Ich sehe die Wurzel dieser parteipolitischen Verschiebungen in vier großen Trends und strukturellen Entwicklungen, die seit etwa 40 Jahren unsere Gesellschaften in Westeuropa prägen. Und das ist die Bildungsexpansion, die Tertiarisierung des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft, die Feminisierung des Arbeitsmarktes, also die Erhöhung des Frauenerwerbsanteils, und die Veränderung der Sozialstaatspolitik. Ich illustriere diese Entwicklungen kurz mit Grafiken aus einem Buch, an dem ich gerade arbeite mit Kollegen. Und das ist zuerst mal eine Grafik, die Bildungsexpansion illustrieren soll. Einfach die Größe oder die Bedeutung dieser Transformationen, über die ich heute Abend sprechen werde. Das ist, hier interessiert uns heute jetzt nur diese oberste solide Linie. Die bezieht sich auf die kapitalistischen Demokratien, fortgeschrittenen kapitalistischen Demokratien. Und Sie sehen, das beginnt hier sehr früh, Ende 19. Jahrhundert, aber Sie sehen hier in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese massive Expansion der sekundären und dann ab den 70er Jahren auch der tertiären Bildung in diesen Ländern. Ein rasanter Anstieg in sehr großem Umfang. Das führt zu einer sehr anderen Zusammensetzung der Bevölkerung nach Bildungsabschlüssen über kurze Zeit. In dieser Grafik sehen Sie den Anteil an Bildungsabschlüssen etwa um 2010 herum in dieser Ländergruppe. Und Sie sehen, dass etwa fast 50% der Personen einen sekundären Bildungsabschluss halten, fast über ein Drittel im Durchschnitt einen tertiären Bildungsabschluss und dass der Anteil Leute mit primärem Bildungsabschluss sehr schnell abnimmt. Das ist eine ganz andere Bevölkerungszusammensetzung nach Bildungsabschlüssen. Das geht einher, hängt in vielfältiger Weise zusammen, aber geht einher mit dem zweiten Trend, dieser Tertiarisierung des Arbeitsmarktes, das heißt dem Übergang von einer Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft. Und das ist so der engste Bezug dazu, dieser Fadenspule, die ich vorhin gezeigt habe. Sie sehen hier exemplarisch für Deutschland und USA den Anteil an Beschäftigung in Dienstleistungen und in der Industrie seit den 60er Jahren. Und Sie sehen, die Zeitlichkeit ist etwas verschoben und auch das Ausmaß ist nicht genau dasselbe, aber der Trend ist genau derselbe und das können Sie auch für die anderen Länder durchspielen. Also es ist ein enormes Wachstum der Beschäftigung in den Dienstleistungen und heute ist in all diesen Ländern so, dass der absolut überwiegende Teil der Beschäftigung im Dienstleistungssektor ist und nicht mehr in der Industrie, eben diese Deindustrialisierung. Die Frage ist jetzt, was für Jobs werden da geschaffen? Was sind das für Jobs? Und das können wir untersuchen, indem wir Beschäftigung nach der Art der Beschäftigung unterscheiden. Wir unterscheiden manuelle oder kognitive Beschäftigung und Routine- und Nicht-Routine-Arbeit. Und auch hier zeige ich Ihnen einfach die Trends, wiederum für Westeuropa. Und Sie sehen hier, diese solide Linie ist der steigende Anteil von Beschäftigung in sogenannten nicht-Routine-kognitiven Tätigkeiten. Was ist das? Das heißt, ein Projekt entwerfen, einen Prozess optimieren, einen Vortrag halten, eine Diagnose stellen, einen Maßnahmenplan erstellen. Die Art von Jobs, die Absolventen dieser Hochschule wahrscheinlich haben werden. Diese Art der Beschäftigung expandiert in allen Ländern sehr stark, in Südeuropa mit Abstand am wenigsten stark, das ist ein Teil des Problems dieser Länder, aber in allen Ländern stark. Hingegen gehen eben diese Routinetätigkeiten stark zurück. Das hängt wiederum eben mit der Deindustrialisierung zusammen, in der diese sehr verbreitet waren. Und dieses Bild hier, also der Anstieg der Nachfrage nach hochqualifizierter kognitiver Arbeit, führt eben dazu, dass die Bildungsexpansion nicht zu einer Entwertung von Bildungsabschlüssen geführt hat. Also die Bildungsrendite, man spricht von Bildungsrendite, das heißt, wie viel mehr Einkommen jemand mit einem tertiären Abschluss im Durchschnitt erzielt als ohne tertiären Abschluss. Diese Bildungsrendite nimmt weiter zu, obwohl immer mehr Leute einen tertiären Abschluss haben. Also das zeigt, dass die Bildungssysteme sich eben zusammen mit der Ökonomie verändern. Der dritte Aspekt betrifft die Frauenerwerbstätigkeit. Und auch hier sehen Sie über einen kürzeren Zeitraum, das sind nur etwa 25 Jahre, den Anstieg der Frauenerwerbstätigkeitsquote in Europa. In den nordischen Ländern war die Frauenerwerbstätigkeit schon in den 80er Jahren sehr hoch natürlich, in den anderen Regionen Europas in nur 25 Jahren etwa 20 Prozentpunkte Anstieg. Das ist ein enormer Anstieg und er verändert sehr viel. Er verändert, was die Frauen tun, was sie von ihrem Leben erwarten, wen sie heiraten, wie sie ihre Kinder erziehen, was sie an die Politik für Forderungen stellen. Das sind nicht nur Arbeitsmarktveränderungen, sind Veränderungen des ganzen gesellschaftlichen Gefüges. Und schließlich als vierte Entwicklung, die den Hintergrund für diese parteipolitischen Verschiebungen bilden, die Expansion des Sozialstaates. Hier wieder für diese 16 europäischen Länder zusammengenommen. Hier sehen Sie zwei Perioden, 60er Jahre bis etwa die 80er Jahre, eine massive Expansion des Sozialstaates, veranschaulicht auch die Befriedung des Klassenkonfliktes. Der Sozialstaat als großer Kompromiss, der diesen Klassenkonflikt entpolarisiert hat im 20. Jahrhundert. Und dann ab den 80er Jahren ein Übergang in eine Stagnation, Ära der Konsolidierung, in gewissen Ländern sogar Rückbau des Sozialstaates. Und das verändert auch die Politik, weil Sozialstaatspolitik dann erstens nicht mehr von den großen Würfen lebt, sondern es geht eher dann hier um die Feinjustierung von Sozialpolitik und zweitens, weil die Ansprüche enger werden. Also in diesem Kontext hier wird Sozialpolitik plötzlich zu einer Art Nullsummenspiel. Verbesserungen für eine soziale Gruppe gehen auf Kosten von anderen sozialen Gruppen und das verändert die Verteilungspolitik. Jetzt, was hat das alles zu tun mit dem Verlust der Wähleranteile von Volksparteien und dem Aufstieg von Randparteien oder von neuen Parteien. Diese Veränderungen haben zu einer grundlegenden Transformation der Gesellschaft und vor allem auch der politischen Agenda geführt ab den 70er, 80er Jahren. Und zwar zuerst auf der Linken. In den 70er, 80er Jahren kamen neue Themen auf die Agenda durch das, was wir heute neue soziale Bewegungen nennen, die sehr stark waren damals. In Deutschland ist eines der Länder, der sie sehr stark waren. Frauenbewegung, Friedensbewegung, Umweltbewegung, Bewegungen für Minderheitenrechte, Internationalismus, internationale Solidarität. Das war eine neue politische Kraft in den 80er Jahren, die diese Themen aufbrachte. Ronald Engelhardt, der amerikanische Politologe, hat diese Bewegungen als stille Revolution, Silent Revolution bezeichnet. Darauf spiele ich an im Titel dieses Vortrages, von der stillen Revolution zum offenen Kulturkampf, weil Engelhardt die vor allem so als Wertewandel in einer materiell gesättigten Gesellschaft interpretiert hat. Man kann sie auch politischer interpretieren. Es waren auch Bewegungen, die sich neue Themen erkämpft haben und neue Rechte für neue Gruppen erkämpft haben. Vieles von den Anliegen, die damals in die Politik getragen wurde, ist heute Mainstream, in vielen Parteien vertreten. Auch wenn die Ziele der Gleichstellung, Umweltschutz und so weiter natürlich nicht erreicht sind, aber vieles davon ist sehr erfolgreich quasi in den politischen Mainstream übergegangen. Aber der Link zum Strukturwandel ist sehr wichtig, denn die Träger dieser neuen sozialen Bewegungen, die sozialen Gruppen, die diese neuen sozialen Bewegungen alimentiert haben und getragen haben, das war eben die neue Mittelklasse. Mit neue Mittelklasse bezeichnen wir genau diese Jobs, die entstanden sind durch den Strukturwandel, den ich vorher skizziert habe, also Beschäftigte im hochqualifizierten Dienstleistungsbereich, oft interpersonelle Berufe, staatliche oder staatsnahe Berufe, aber auch Beratung, kognitive, kreative Berufe. Da finden Sie viele Frauen, viel Bildungskapital. Das ist diese neue Mittelklasse, die eben heute das linksliberale Bürgertum ist, wenn man so will. Und die wurde in dieser Zeit, in den 80er Jahren, zum Kernelektorat der Linken, während früher die Arbeiterklasse das Kernelektorat der Linken wurde. Und sie hat auf der Linken einen kulturell, gesellschaftspolitisch liberalen Pol etabliert. Sie hat dadurch das Elektorat der Linken grundlegend transformiert. Wenn Sie eine Grafik im Kopf behalten, dann hoffe ich, dass es diese sein wird. Es ist eine Grafik aus einer Publikation mit einer Kollegin Jane Gingrich aus Oxford, wo wir uns angeschaut haben anhand von longitudinalen, also Längsschnitt-Umfragedaten seit den 80er Jahren, wie sich die Klassenzusammensetzung der Linken verändert hat über die Zeit. Hier haben wir also kodiert Arbeiterklasse, das ist kodiert nach Art der Arbeit und nach Art des Bildungsniveaus und dann Mittelklasse. Und was Sie sehen, ist in allen Regionen Europas, also Skandinavien, Kontinentaleuropa, angelsächsisches Europa und Südeuropa, in allen Ländern finden Sie einen massiven Anstieg der Mittelklasse in der Wählerschaft der Linken. Also Sie sehen 2010 hier etwa 2/3 der Wählerschaft der Linken Mittelklasse, 1/3 Arbeiterklasse, während das in den Anfang 80er Jahren noch ungefähr umgekehrt war. Man könnte jetzt denken, das bedeutet, dass ganz viele Arbeiter von der Linken weggegangen sind. Das ist zum Teil wahr, aber der größte Teil, der größte Anteil der Erklärung für diese eindrückliche Bewegung liegt im Strukturwandel selber. Es gibt einfach sehr viel mehr Mittelklassewähler heute als Anfang 80er Jahre. Und es gibt sehr, sehr, sehr viel weniger Arbeiter, vor allem Produktionsarbeiter, als Anfang der 80er Jahre. Aber es ist nicht nur die Größe der Gruppe, die sich verändert hat, es ist durchaus auch die Wahlpräferenz. Also die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, dass ein Produktionsarbeiter Anfang 80er Jahre links gewählt hat, war über 60% im Schnitt für ganz Europa, liegt heute unter 40%. Das heißt, es hat sich durchaus auch die Präferenz verändert. Also so hat sich grundlegend zuerst in den 80er, 90er Jahren die Linke verändert. Diese neuen sozialen Bewegungen haben zuerst in eigenen Parteien mobilisiert. Immer mehr wurden sie auch quasi in die Mainstream-Linke, in die Sozialdemokratie, wurden diese Anliegen und diese Wählerschichten integriert. Ab Mitte der 80er Jahre aber bereits hat sich eben auch eine Gegenbewegung zu dieser neuen Linken formiert. Und zwar, was wir heute als extreme Rechte nennen. Als erster hat Piero Ignazi, italienischer Politikwissenschaftler, das eine Counter-Revolution genannt, also eben die Gegenrevolution zur Ingelhardtschen stillen Revolution. Und diese These der Reaktion auf den linksliberalen Pol, die wurde später ausgearbeitet von weiteren Politikwissenschaftlern. Kriesi, Bornschier, auch Ingelhardt und Norris haben das letzthin ausgearbeitet. Diese Backlash-These, also dass die linke Mobilisierung zu einem Backlash geführt hat. Diese Parteien haben ab den 80er Jahren und Ende 80er Jahre begonnen zu mobilisieren gegen eben Gleichstellungspolitik, gegen Internationalisierung zunehmend. Und das wurde dann zum Megathema im Verlauf der letzten 10 Jahre gegen Migration und internationale Öffnung. In den meisten Ländern jetzt in Europa resultiert das mittlerweile in einer relativ stabilen, identifizierbaren, dreipoligen Konfiguration des politischen Wettbewerbs. Also Sie haben diese kulturelle Konfliktachse, die entstanden ist, die quer verläuft zur ökonomischen Konfliktachse zwischen klassisch linken, staatsinterventionistischen und klassisch rechten, marktliberalen Positionen. Und in den meisten Ländern haben Sie jetzt eben einen linken Pol, hier oben links quasi, pro Staatsintervention und kulturell liberal, die moderate Rechte, die klar stärker beim Marktliberalismus positioniert ist und Variation aufzeigt bei den gesellschaftspolitischen Positionen, und dann die extreme Rechte, ich nenne sie hier extreme Rechte, wir können über die Terminologie sprechen, die sehr klar positioniert ist auf der gesellschaftspolitischen Dimension, aber Variation zeigt in wirtschaftspolitischen Fragen. Wiederum der Link zum Strukturwandel ist, dass eben das Kernelektorat dieser neuen Rechten genau diejenigen gesellschaftlichen Gruppen sind, die vom Strukturwandel, Bildungsrevolution, Tertiarisierung, Frauenerwerbstätigkeit etc. am wenigsten profitiert haben, nämlich die männliche untere Mittelschicht. Es sind also nicht die prekär Beschäftigten, es sind nicht die Armen, es sind nicht die Arbeitslosen, die gegen das Kapital aufbegehren, sondern es ist die untere Mittelschicht, die sich zu Recht bedroht sieht durch den Strukturwandel und reagiert gegen einen Pol, der für alles steht, wohin sich die Welt entwickelt hat in den letzten 30, 40 Jahren. Um das etwas plakativ zu formulieren. Das wurde untersucht in einem sehr schönen Artikel vor einem Jahr, den ich hier zitieren möchte, von Daniel Oesch und Lynn Renwald, das sind Politologen aus Genf und Florenz, in einem Artikel, der letztes Jahr publiziert wurde, wo diese beiden untersucht haben, in welchen gesellschaftlichen Gruppen diese Parteifamilien vor allem mobilisieren. Und so können wir das sehr anschaulich machen, eben die Transformation der Kernelektorate. Sie haben für 9 europäische Länder, die schon alle drei Pole kennen, also Deutschland ist ja ein Land, in dem der dritte Pol erst sehr spät aufgetaucht ist, deshalb ist Deutschland jetzt in diesem Sample hier nicht enthalten, aber für die Länder, die eben schon sehr viel länger alle drei Pole kennen, haben Sie untersucht, in welchen gesellschaftlichen Gruppen diese Parteifamilien überproportional viel Wählerstimmen gewinnen können. Und diese Daten, das ist der European Social Survey, die erlauben eine sehr genaue Berufsklasseneinteilung. Deshalb können wir hier quasi eben diese expandierte, diese erweiterte Mittelklasse auch noch unterteilen. Was Sie hier soziokulturelle Berufe nennen, das ist eben diese neue Mittelklasse, über die ich vorhin gesprochen habe. Und die managertechnische Berufe, das ist eher die alte Mittelklasse. Und dann auch die Arbeiterklasse ist unterteilt in 2 Teile, die Industriearbeiter und die Dienstleistungsarbeiterklasse. Die Industriearbeiter, notabene das Kernelektorat der Linken bis etwa in die 80er Jahre. Und was hier eben sehr schön ersichtlich ist, ist, dass das heute sehr anders sich verhält, dass nämlich die Linke überproportional in der neuen Mittelklasse in den soziokulturellen Berufen mobilisiert. Das war auf der Grafik vorhin noch nicht zu sehen, weil wir dort die Mittel- und Arbeiterklasse nicht unterteilen konnten spezifischer. Aber also die Linke mobilisiert besonders stark und erfolgreich in dieser neuen Mittelklasse, die moderate Rechte in der alten Mittelklasse und die extreme Rechte eben vorwiegend und überproportional in der alten Arbeiterklasse und zum Teil auch noch im Gewerbe. Warum ist das jetzt für die Volksparteien ein Problem? Und jetzt kommen wir quasi zum springenden Punkt, weshalb die Volksparteien mit dieser neuen Konfiguration nicht so gut zurechtkommen. Das Argument ist, dass die Volksparteien hier, also die Linke und die moderate Rechte, dass die Volksparteien heute in ihrer Wählerschaft soziale Gruppen und Wählerelektorate vereinigen, die nicht mehr dasselbe wollen. Also das ist am anschaulichsten zu zeigen mit der Linken, die einerseits die neue Mittelklasse hat als ihr neuestes, stärkstes, loyalstes Kernelektorat und andererseits natürlich historisch, auch ideologisch, vom Parteiprogramm her sehr eng an die Repräsentierung der Interessen von der Arbeiterklasse gebunden ist. Und diese beiden Wählergruppen lassen sich nicht mehr mit dem gleichen einen Parteiprogramm in ihren Präferenzen mobilisieren. Also diesen Spagat schaffen die Parteien nicht mehr. Und ich würde so weit gehen zu behaupten, die schaffen den nicht, weil sie etwas falsch machen und nicht begreifen, was sie tun sollen, sondern weil dieser Spagat kaum zu schaffen ist. Und das sehen wir auch in dieser Grafik, die wiederum aus der gleichen Studie von Oesch und Rennwald stammt. Hier haben die Autoren in diesem zweidimensionalen Raum, den sie jetzt schon sehr gut kennen, die durchschnittliche Position dieser Berufsklassen aufgezeigt. Und Sie sehen hier die neue Mittelklasse, die soziokulturellen, ist ganz klar der kulturell liberale Pol. Die Produktionsarbeiter sind quasi der konservative, traditionalistische Pol. Das sind die beiden zentralen Elektorate der Sozialdemokratie heute, wenn Sie so wollen. Die beiden Elektorate treffen sich in einer staatsinterventionsbefürwortenden Position. Also mit diesen quasi Pro-Sozialstaat-Positionen können Sie sehr wohl noch beide Elektorate mobilisieren. Aber erstens, also das reicht quasi nicht, weil erstens die Wahlentscheidung heute mindestens so sehr durch gesellschaftspolitische Anliegen bestimmt wird, wie durch wirtschaftspolitische Anliegen, weil diese Einigkeit bezüglich wirtschaftspolitischer Positionen auch nur eine scheinbare ist. Ich habe das in anderen Arbeiten genauer angeschaut, was sich denn die neue Mittelklasse unter einem expansiven Sozialstaat vorstellt und was sich die Produktionsarbeiter unter einem expansiven Sozialstaat vorstellen. Und das sind sehr unterschiedliche Vorstellungen, nicht? Die Soziokulturellen denken da an Kinderkrippen und an Bildungsinvestitionen und die Produktionsarbeiter denken an Renten und Arbeitslosengelder. Und das sind sehr unterschiedliche Programme oder Richtungen, in die der Sozialstaat sich nach ihren Vorstellungen entwickeln sollte. Die Mainstream-Linke quasi müsste den Spagat schaffen, schafft den nicht mehr recht. Die moderaten rechten Volksparteien versuchen, die alte Mittelklasse und das Gewerbe gleichzeitig abzuholen. Die haben auch ihre Probleme, wo sie sich positionieren sollen auf der gesellschaftspolitischen Dimension. Und die extreme Rechte, die sowohl bei den Arbeitern als auch beim Kleingewerbe mobilisieren, die haben quasi sehr viel Einigkeit auf der gesellschaftspolitischen Dimension, aber die, und das kann man ja auch beobachten, lavieren oder sind sehr unterschiedlich, was ihre wirtschaftspolitischen Positionen anbelangen. Das führt dann eben dazu, dass die Volksparteien verlieren. In allen Ländern haben diese Parteien in den letzten 20 Jahren 10-20% ihrer Wählerschaft eingebüßt. Es erklärt auch, warum es eben nicht die Linke insgesamt ist, die an Wähleranteilen verliert. Also wenn Sie alle linken Parteien von Grünen bis Radikal-Linken zusammenzählen, ist der Wähleranteil relativ stabil. Aber er ist klar sinkend, was die sozialdemokratischen Parteien, die Volksparteien betrifft. Auf der anderen Seite wachsen eben die Grüne, extreme linke und extreme rechte Parteien, und zwar weil die ein sehr viel spezifischeres Angebot elektoral machen. Das heißt, sie sind sehr klar positioniert auf einer dieser beiden Dimensionen und können auf der anderen Position flexibel sein, weil ihre Wähler ganz klar nur durch eine Dimension motiviert sind. Also ich fasse kurz das Argument zusammen. Der Strukturwandel hat neue politische, gesellschaftliche Potenziale geschaffen. Diese gesellschaftspolitische Transformation hat zuerst die Linke verändert und die neue Rechte ist zu sehen als eine Reaktion auf diese Veränderung. Das bedeutet, diese These ist sowohl eine ökonomische als auch eine kulturalistische. Nicht? Die Idee ist, dass die Grundlage sind sehr wohl ökonomische Potenziale, die Mobilisierung ist aber eine kulturelle und eine identitäre. Und die Volksparteien schaffen es nicht mehr, die Heterogenität ihrer Wählerschaft abzubilden. Wie unterscheidet sich das jetzt gegenüber alternativen Erklärungen? Also dieses Thema ist ja nicht nur in der öffentlichen Debatte, sondern auch in der Politikwissenschaft sehr kontrovers diskutiert und es gibt verschiedene Ansätze, den Aufstieg der neuen Rechten zu erklären. Deshalb möchte ich kurz ausführen, wogegen ich das abgrenzen würde. Die erste alternative Erklärung für das Aufkommen der neuen Rechten sieht diese Erfolge der Parteien als eigentlich eine rechte Welle, als eine fast diskursive Hegemonie, einen generellen Rechtsrutsch in unseren Demokratien. Und da ist meine These sehr anders, weil ich sage, was wir beobachten, ist vielmehr eine Polarisierung als einen generellen Rechtsrutsch. Für diese Polarisierung gibt es natürlich einerseits diese Evidenz, nicht, dass also nicht nur die extreme Rechte Wähleranteile gewinnt, sondern auch Grüne und extreme Linke an Wähleranteilen gewinnen. Es gibt auch noch genauere, spezifischere Evidenz in einer Studie von Daniel Bischoff und Markus Wagner, das sind Politologen aus Zürich und Wien, die haben gezeigt, dass der Eintritt von neuen Rechtsparteien, also rechtsnationalen Parteien, in die Parlamente zu einer Polarisierung der Einstellungen führt. Also in dem Moment, in dem in einem Land eine neue rechte Partei den Einzug ins Parlament schafft, werden die Einstellungen der rechten Wähler rechter und die Einstellungen der linken Wähler linker. Es findet also eine Polarisierung statt und nicht eine Verschiebung des ganzen Spektrums. Die zweite alternative Erklärung ist, dass es hier überhaupt nicht um Kultur- und Gesellschaftspolitik geht, sondern eigentlich nur um Ökonomie und um Verteilungsprobleme. Das ist zum Beispiel die These des Buches von Philipp Mano, das letzten Herbst erschienen ist, Politologe aus Bremen, politische Ökonomie des Populismus. Ist ein gutes Buch, mit dem ich etwa zur Hälfte einverstanden bin und zur anderen Hälfte überhaupt nicht. Seine These ist, dass die Eurokrise und die Flüchtlingskrise zu objektiven Verteilungsproblemen geführt hat, deren Ausdruck nun eben die neue Rechte ist. Also implizit heißt das, wenn die Linke sich dazu durchringen könnte, die Migration zu begrenzen und den Sozialstaat wieder auszubauen, könnte sie die neue Rechte eindämmen, weil es letztlich eben um objektive Verteilungsprobleme geht und nicht um Wahrnehmungen und kulturellen Konflikt. Ich denke, dass diese These zu kurz greift, weil sie einerseits komparativ blind ist, wenn Sie so wollen. Also in vielen Ländern hat eben der Aufstieg der neuen Rechten lange, lange vor der Flüchtlingskrise und der Eurokrise begonnen, nämlich schon Ende 80er Jahre. Ich sage meinen Studierenden immer, der allererste Kampf der SVP, die heute die erfolgreichste rechtspopulistische Partei in Europa ist, 30% Wähleranteil. Der erste große nationale Kampf dieser Partei Anfang 90er Jahre war gegen das neue Eherecht, die Gleichstellung von Mann und Frau in der Ehe gewollt hat. Das war ein rein gesellschaftspolitisches Programm, hatte noch nichts mit Migration zu tun. Das heißt, ich denke, diese Parteien zurückzuführen auf eine Flüchtlingskrise und die Migrationsfrage ist zu eng. Und das ist auch das zweite Gegenargument gegen diese ökonomische Erklärung. Ein ökonomisches Verständnis dieses Konfliktes allein lässt es nicht verstehen, warum alle diese Parteien eben ein sehr umfassendes gesellschaftspolitisch-traditionalistisches Programm haben. Sie mobilisieren ja eben auch gegen Gleichstellungspolitik, gegen die Rechte von sexuellen Minderheiten, gegen Hochschulen, gegen Kultursubventionen, gegen Entwicklungspolitik. Also es ist ein sehr breites Programm, das sich meines Erachtens nur verstehen lässt, wenn man bedenkt, dass es eben nicht nur um die Verteilung von ökonomischen Ressourcen geht, sondern auch um Anerkennung und Status und kulturelle Vorstellungen davon, wie die Gesellschaft funktionieren soll. Dritte, ich würde aber meinen Ansatz auch gegen einen rein kulturalistischen abgrenzen wollen. Ignazi, den ich schon zitiert habe, der diese Counter-Revolution-These geprägt hat, Ignazi hat einen kulturalistischen Ansatz, würde sagen, hier ist nichts neu, das sind alles einfach Ressentiments oder xenophobe Einstellungen und traditionalistische Einstellungen, die immer schon da waren. Ich denke aber, dass der Erfolg der Mobilisierung dieser Einstellungen nur auf dem Hintergrund des ökonomischen Strukturwandels verstanden werden kann. Also es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass eben genau in den Gebieten, in denen die Deindustrialisierung sehr stark war, diese Thesen auf fruchtbaren Boden fallen. Also ich denke, es braucht hier die Verbindung aus strukturellen Veränderungen und dann der Bedrohung, die sie auslösen für gewisse soziale Gruppen. Und die vierte Alternative Erklärung gibt quasi der Sozialdemokratie die Schuld am Aufstieg der neuen Rechten und sagt, es war letztlich eigentlich ein ökonomischer Verrat der Mainstream-Linken an der Arbeiterklasse durch Sozialstaatsrückbau und neoliberale Policies, den dritten Weg etc. Da hat die Sozialdemokratie ihre Arbeiterwähler verraten und die Quittung ist jetzt, dass die zur neuen Rechten gegangen sind. Wenn Sie so wollen, die Eribon-Story, also die Didier Eribon-Story, Rückkehr nach Reims, sehr beliebt, vor allem im Feuilleton, aber findet wenig Evidenz in allen Daten, die wir dazu haben. Weil die These impliziert ja, dass die Arbeiter direkt quasi von der Linken zur Rechten gewandert sind als Reaktion auf politische Entscheide der Sozialdemokraten. Und das kann man in vielen Belangen zeigen, nicht der Fall. Einerseits hat diese Umschichtung lange bevor irgendjemand wusste, was der dritte Weg ist und lange bevor davon gesprochen wurde. Zweitens haben wir für gewisse Länder auch Daten, wo wir das genau nachvollziehen können. Also ich zeige Ihnen hier das Beispiel Niederlande. Da haben Kollegen von der Universität Amsterdam konnten ganz genau nachvollziehen, wo diese 75% verlorener Wählerstimmen der PvdA, wo die hingewandert sind. Und die Hälfte dieser Verluste ging an andere linke Parteien und die andere Hälfte der Verluste ging zu je einem Drittel in die Enthaltung, zu liberalen Parteien und dann ein Drittel noch zu rechtsautoritären Parteien. Am Schluss waren es nur 5% der verlorenen Wählerstimmen, die tatsächlich dann zur Freiheitspartei von Geert Wilders übergewandert sind. Das ist jetzt ein Fall, aber man kann das auch etwas genereller anschauen und ich habe das einmal gemacht anhand von Daten zu Wahlwahrscheinlichkeiten. Das sind sehr interessante Daten, da werden Leute gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass sie jemals eine bestimmte Partei wählen werden. Also können Sie sich vorstellen, jemals Grün zu wählen oder jemals AfD zu wählen? Können die Leute sagen, ja, 0% Wahrscheinlichkeit, 100% Wahrscheinlichkeit. Und mit diesen Daten können Sie eruieren, wie das Wählerpotenzial, wie groß das Wählerpotenzial einer Partei ist und wer das ist. Und Sie können auch Überlappungen feststellen. Also Sie können sehen, wer gehört zum potenziellen Elektorat von mehreren verschiedenen Parteien. Nicht? Und diese These würde ja implizieren, dass es viele linke Wähler gibt, die letztlich mit der Rechten liebäugeln und sich überlegen, abzuwandern. Dem ist aber nicht so. Also wenn Sie das Wählerpotenzial sozialdemokratischer Parteien anschauen, dann ist die größte Überlappung mit anderen linken Parteien und die Überlappung mit der Wählerschaft mit extremen rechten Parteien ist irgendwie zwischen 5% und 15%. Also es ist nicht so, nur etwa 5-12% der Leute, die sich vorstellen können, jemals links zu wählen, können sich auch vorstellen, jemals eine neue rechte Partei zu wählen. Das ist schon eine starke Formulierung, jemals, nicht jemals kann man sich vieles vorstellen, aber auch dort finden wir wenig Evidenz. Und das lässt sich auch, macht es jetzt im Interesse der Zeit nicht, aber lässt sich auch umgekehrt zeigen, es ist auch nicht so, dass das neue rechte Elektorat mit der Linken liebäugelt. Wenn die neue Rechte gewinnt Wähler vor allem von den moderaten Rechten und sie verliert Wähler vor allem an die anderen rechten Parteien. Und jetzt werde ich schließen mit einigen Überlegungen zu den Implikationen. Was bedeutet das jetzt, was ich gesagt habe, für die Parteien, für das Funktionieren der Demokratie? Ein erster Punkt ist, dass ich denke, wenn man so ein strukturalistisches Argument verfolgt, bedeutet das, dass wir eine Fragmentierung der Parteiensysteme erleben, die nicht so schnell wieder verschwinden wird. Also es ist nicht so, dass die Volksparteien einen Fehler gemacht haben, den sie jetzt korrigieren können und dann zurück auf 40% steigen werden. Das ist, gibt wenig Grund anzunehmen, dass das so geschehen wird. Es ist eher so, dass wir davon ausgehen können, dass wir wahrscheinlich in vielen Ländern 6-7 Parteien haben werden, die irgendwie zwischen 10-25% Wähleranteil haben werden und eben spezifischere Elektorate für sich mobilisieren und gewinnen können. Das führt dazu, dass Politik stärker geprägt sein wird von wechselnden und situativen Koalitionen. Einerseits, was die Regierungsbildung angeht, da haben einige Länder mehr Mühe damit als andere. Also Deutschland hat sehr, sehr viel Mühe damit, sich eine Minderheitsregierung oder wechselnde Koalitionen vorzustellen. Viele andere Länder, nordische Länder, Holland, Schweiz und so weiter haben da weniger Mühe und sehen wechselnde eben und auch Minderheitsregierungen, die dann Fall zu Fall für bestimmte Reformen situative Koalitionen schaffen müssen. Und das sehen wir auch jetzt schon. Also ich forsche viel zu Sozialpolitik und wenn Sie sich anschauen, welche Koalitionen in den letzten 10 Jahren ungefähr sozialpolitische Reformen getragen haben, im Bildungswesen, in der Familienpolitik, dann sind das eigentlich sehr ungewöhnliche und wechselnde Koalitionen zwischen eben kleineren Parteien, die sich auf eine bestimmte Policy einigen können, aber die nicht mehr so einen großen Block bilden, der dann einfach zu verorten ist. Und die letzte Frage, die kann ich eigentlich nur als Frage darstellen und nicht beantworten, aber ich denke, letztlich stellt sich in dieser neuen Politiklandschaft auch die Frage, ob das 21. Jahrhundert eine Art gesellschaftspolitischen Kompromiss generieren wird, ähnlich zum Sozialstaat, der quasi der Klassenkonfliktkompromiss war, der im 20. Jahrhundert diese sehr polarisierte Klassenkonfliktlinie zu befrieden und zu entpolarisieren geschafft hat. Ob das in der Gesellschaftspolitik auch möglich sein wird, wie so ein Kompromiss aussehen würde und wer ihn tragen würde. Ich glaube, das ist im Moment noch eine eher hypothetische Frage, denn die meisten Länder sind immer noch eigentlich in der Ausdifferenzierungsphase, also sind immer noch in der Polarisierungsspirale der politischen Systeme, wo die verschiedenen Elektorate und Parteien sich ausdifferenzieren und noch weniger quasi in der Phase, die vielleicht hoffentlich kommt, aber man weiß es noch nicht, wo dann wirklich ein Kompromiss über die Polarisierung hinaus gefunden werden sollte.
Wir sind zu heterogen für Volksparteien. Und der Zuspruch zu großen, starken Volksparteien, der kommt auch nicht wieder, sagt die Schweizer Politologin Silja Häusermann in ihrem Vortrag von der stillen Revolution zum offenen Kulturkampf. Demokratie in der postindustriellen Gesellschaft. Gehalten hat sie ihren Vortrag am 22. Januar 2019 auf Einladung des Wissenschaftskollegs Berlin und der Universität der Künste Berlin. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt in die Demokratieforschung und die Frage nach politischer Teilhabe, dann empfehle ich euch einen Hörsaal des Politikwissenschaftlers Armin Schäfer mit dem Titel »Wie diejenigen wählen, die sich nicht repräsentiert fühlen«. Ihr findet ihn natürlich wie immer auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Und damit ist Katja Weber raus. Wie immer vielen Dank für eure Zeit und für euer Interesse. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.